So, ich habe mir überlegt, was ich euch heute weitergebe. Und ich möchte gern in dem einen oder anderen Punkt an die letzte Woche anknüpfen, aber es wird um ein ganz anderes Thema gehen. Das Thema heute ist Selbstgerechtigkeit. Damit haben wir alle Gott sei Dank keine Probleme. Wir sind an dem Punkt wirklich vorbildlich. Und was Demut angeht, macht uns keiner was vor. Ich weiß das. Und trotzdem, Jesus sagt uns da ein paar Dinge. Und vielleicht fühlst du dich doch in dem einen oder anderen Punkt etwas ertappt. Wer seine Bibel dabei hat oder ein elektronisches Hilfsmittel, mit dem er die Bibel lesen kann, ihr dürft das gerne rausholen. Wir werden eine Geschichte miteinander lesen aus dem Lukas-Evangelium. Und genau, Lukas Kapitel 18, Vers 9 bis Vers 14. Und da erzählt Jesus ein Gleichnis. Mit einem Gleichnis wollte Jesus die Leute treffen, die sich gerecht vorkamen und hochmütig auf andere herabsahen. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen in den Tempel, um zu beten. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Ich bin kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher und schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zweimal die Woche und von allen meinen Einkünften gebe ich den zehnten Teil für Gott. Aber der Zolleinnehmer blieb verlegen am Eingang stehen, wagte kaum aufzusehen. Schuldbewusst betete er: Gott, vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn der Stolze wird gedemütigt und der Demütige wird erhöht werden. Ja, wir haben hier eine ganz interessante Geschichte, die uns Jesus erzählt. Da ist von einem Pharisäer die Rede und von einem Zolleinnehmer. Und diejenigen von euch, die biblisch schon etwas versierter sind, für die ist es jetzt vielleicht uninteressant, aber ich finde es wichtig, dass wir verstehen, was Jesus hier für Leute in diesem Beispiel verwendet. Da ist zum einen der Pharisäer. Pharisäer war eine religiöse Strömung sozusagen im Judentum zur Zeit Jesu. Manche von euch, die kennen sich vielleicht ein bisschen mit der Situation in der evangelischen Kirche aus. In der evangelischen Kirche, da gibt es, ja, ich weiß nicht, wie nennt man das, Parteien sind es nicht, aber es gibt so Gruppierungen und da gibt es die einen, die eher so für eine konservative Theologie stehen und dann gibt es eher die Liberalen und so. Und wenn es dann Kirchenwahlen gibt, dann kann man sich dann für Kandidaten der einen oder anderen Richtung entscheiden. So ähnlich können wir uns das auch damals vorstellen. Es gab die Pharisäer und die Sadduzäer und es gab noch einen Haufen andere Strömungen, aber die Pharisäer und die Sadduzäer sind diejenigen, die uns in der Bibel begegnen und wo wir ein bisschen was drüber hören. So, die Pharisäer, die nannten sich die Abgesonderten, daher kommt der Name. Und die Pharisäer, ich weiß nicht, was du über Pharisäer denkst, aber Pharisäer haben eigentlich einen ganz, ganz negativen Klang bei uns. Es gibt in Norddeutschland ein Getränk, das nennt sich Pharisäer. Wer weiß, was das ist? Ich glaube, es ist Tee mit Rum, oder? Also, und warum heißt es Pharisäer? Es sieht nach Tee aus, aber es ist Schnaps drin. Versteht ihr? Man tut so, als ob. Man ist so ein Heuchler. Das ist so der Pharisäer. Das ist der Inbegriff der Heuchelei. Aber zur damaligen Zeit war das gar nicht so. Die Pharisäer waren zur damaligen Zeit eigentlich die Guten. Das waren die, die an die Schrift geglaubt haben, so wie sie da steht. Die Pharisäer waren diejenigen, die die Bibel wörtlich genommen haben, die sie ernst genommen haben, die versucht haben, die Gesetze zu halten, möglichst genau. Es waren, wenn man es genau nimmt, waren es eigentlich die Konservativen, die Rechtgläubigen. Wenn man so will, irgendwie wir heute. So. Ist ja peinlich irgendwie, aber es ist schon so. Es sind die, die es gemeint haben, dass sie es einfach richtig machen. Ich meine, natürlich meint jeder, dass es richtig macht, aber die Sadduzäer sind uns, die Pharisäer sind uns in vielen Punkten schon sehr, sehr ähnlich gewesen. Der Gegensatz dazu waren die Sadduzäer. Das waren die Liberalen, die haben nicht an die Auferstehung geglaubt und so verschiedene andere Punkte. Und Ja, insofern müssen wir uns dem Pharisäer hier vielleicht doch etwas näher fühlen. Also die Pharisäer waren sowas vielleicht wie die Fundamentalisten heute. Im Positiven, oder ich weiß nicht, ob du Fundamentalist negativ siehst. Also die, die es jedenfalls genau machen wollten. Und das andere waren Zolleinnehmer. Und die Zolleinnehmer, das war auch eine besondere Bevölkerungsgruppe. Zu der Zeit, zu der Jesus gelebt und gewirkt hat, da war Israel besetzt. Von Rom, vom Römischen Reich. Und die Römer, die haben natürlich für ihre Staatsausgaben, wie jeder Staat, Steuern erhoben. Und die Römer haben nun ein ganz praktisches System gemacht. Vor allem in Israel, wo die Besatzungsmacht besonders unbeliebt war und wo es dann zum Teil auch ein bisschen gefährlich war, da haben sie gesagt, wir nehmen die Steuern nicht selber ein, sondern wir machen Outsourcing, wie man das heute so schön sagt. Oder manchmal redet man auch von a Public-Private Partnership. Also man baut heute Straßen oder so und dann sagt der Staat, wir hätten hier gerne eine Straße, aber baut ihr doch die für uns und ihr dürft nachher auch die Einnahmen quasi für euch verwenden. So was Ähnliches haben die Römer damals gemacht. Sie haben sogenannte Steuer- oder Zollpächter eingesetzt, die für die Römer die Steuern eingenommen haben. Und was ich auch noch nicht so genau wusste, aber was ich jetzt nochmal genauer nachgelesen habe, die haben ihrerseits dann wieder Leute angestellt, die die Steuern für sie eingenommen haben. Und sowas nennt man eine Wertschöpfungskette. Also das heißt, jeder hat irgendwas damit zu tun und jeder bekommt ein bisschen was davon. Also der nichts bekommt, ist natürlich der bezahlt, der die Steuern zahlen muss, aber der Zolleinnehmer, der die Steuern einnimmt, der bekommt ein bisschen was und dann gibt er das Geld weiter quasi an den Steuerpächter, der bekommt ein bisschen was und dann bekommt Rom natürlich dann die Steuern. Und es war halt so geregelt, dass Rom einen bestimmten Anteil bekommen hat und wenn der Steuerpächter mehr eingenommen hat, dann floss das in seine Tasche. Und nun könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass das ein System war, was für Rom bequem war, aber was für die Leute natürlich den Nachteil hatte, dass alle möglichen Leute sich daran bereichert haben. Jeder in dieser Wertschöpfungskette hat einfach ein bisschen was oder auch ein bisschen mehr abgezwackt. Interessant ist, wenn wir die Geschichte von Zachäus lesen, ich weiß nicht, ob du die kennst, da kommt Zachäus zu Jesus und dann sagt Jesus, komm Zachäus, und dann sagt Zachäus, weißt du was, ich gebe alles zurück, was ich unrechtmäßig bekommen habe, und ich gebe das, was sagt er, vierfach, glaube ich, zurück. Da wisst ihr mal, wie viel die verdient haben und wie viel die plötzlich übrig hatten. Also die haben schon kräftig zugelangt. Dementsprechend unbeliebt waren die. Die waren aus zwei Gründen unbeliebt. Erstens, weil sie natürlich betrogen haben, weil sie mehr verlangt haben, als eigentlich richtig gewesen wäre. Und das Zweite war, es waren Kollaborateure. Die haben mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet. Das heißt, die waren in der Beliebtheitsskala ganz, ganz unten. Wenn wir das heute machen würden, so ein Gleichnis erzählen, ich habe mir das überlegt und habe mir gedacht, was könnte man wohl nehmen, ganz oben, besonders gut angesehen in unserer Gesellschaft. Was würde das sagen, was steht bei uns an der Spitze? Ärzte vielleicht. Vielleicht, wenn man jetzt das Religiöse mit reinbringen würde, die Pastoren. Aber weiß ich nicht, je nachdem. Haben inzwischen nicht mehr so einen ganz guten Ruf. Und ganz unten, da wäre dann vielleicht ein Zuhälter oder irgend sowas, irgendeiner, von dem einfach jeder weiß, das ist ein moralisch vollkommen verdorbener Mensch. Und die beiden kommen in den Gottesdienst zur Ekklesia nach Laupheim. Hier steht zwar ein Tempel, aber wir holen das jetzt mal in die heutige Zeit. Und die kommen dann da und die verhalten sich ganz unterschiedlich. Der Pharisäer, der sagt, ich danke dir, Herr, dass ich nicht bin wie der da. Ich bin gut. Ich halte mich an die Gesetze. Ich mache alles Mögliche richtig. Danke Gott. Ich bin so gut. Ich weiß nicht, wie du so denkst. Ich muss zugeben, dass ich Tage hatte in meinem Leben, da habe ich gedacht, Gott, ist gut, dass du mich hast. Du hast einen richtig guten Fang gemacht mit mir. Ich kann so viel und mit mir hast du keine Probleme. Ich bin immer brav. Und es gibt andere Tage, in denen ich mich etwas realistischer sehe. Die werden mit zunehmendem Alter auch mehr. So, es gibt in diesem Zusammenhang mit der Selbstwahrnehmung alle möglichen Schattierungen. Und die sitzen vermutlich auch hier. Man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Es gibt Leute, die haben ein zu geringes Selbstwertgefühl und die sind selbst, wenn alles in Ordnung ist, fühlen die sich total schlecht und alles. Die werden heute mit der Predigt vielleicht etwas Probleme haben, aber mir geht es heute um die, die mehr oder weniger ein normales Selbstwertgefühl haben, ein, wie soll ich sagen, vielleicht ein, das, was man als gesund oder normal ansehen würde und die sich vielleicht doch eher etwas zu gut sehen. Wenn wir uns diese beiden Leute anschauen, dann ist es nicht so sehr wichtig, wen wir jetzt da heute sehen würden, ob das jetzt ein Arzt ist oder ein Lehrer oder ein Polizist oder sonst irgendwas. Oder ob das nun ein Zuhälter oder sonst irgendwas ist. Die Personengruppe ist eigentlich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Jesus unseren Blick hier auf was lenken möchte, nämlich, dass Gott die Dinge anders sieht, als wir sie sehen. Da gibt es eine interessante Stelle in 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7. Da ist Samuel dabei, das Volk hat einen König gewünscht und Samuel ist dabei, einen König zu salben. Und da geht es zur Familie vom Isai und er sagt, du, Gott hat mir gezeigt, dass einer deiner Söhne König werden soll und jetzt bring mal die Söhne vorbei. Und jeder Sohn, der kommt, so eindrucksvoll die aussehen, sagt Gott immer zu Samuel, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht. Und dann waren alle Söhne da und dann steht der Samuel da und denkt sich, was ist jetzt los? Alle Söhne waren da und keiner ist es. Und dann fragt er den Isai, hast du noch einen Sohn? Und dann sagt er, ja, da ist noch so einer, so ein kleiner, der ist auch bei den Schafen und so. Und dann sagt Samuel, hol mir den her. Und dann kommt David, der dann später auch König geworden ist. Und Gott sagt, der ist es. Und dann sagt Gott zu Samuel einen interessanten Satz. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, oder Luther übersetzt, was vor Augen ist. Ich aber, sagt Gott, ich sehe ins Herz. Und da haben wir unser Problem. Du kannst Theater spielen, wie du möchtest. Du kannst dich sehen, wie du möchtest. Du kannst alle Leute in der Gemeinde täuschen oder denen irgendwas vorspielen, wie du möchtest. Aber Gott sieht ins Herz. Manchmal sage ich, Gott sieht ins Herz und versuche damit Freiheit zu erwecken. Weil ich sage, es ist nicht wichtig, wie es nach außen aussieht. Gott sieht in dein Herz und Gott weiß, dass du es gut meinst und so weiter und so fort. Aber in dem Fall ist es genau andersrum. In dem Fall ist es uns eher unangenehm. Wir versuchen, die Fassade aufrechtzuerhalten und bei Gott kommen wir damit einfach nicht weiter. Gott ist allwissend. Aber wir können Gott kein Theater vorspielen. Wir beurteilen Menschen nach dem Äußerlichen. Ich gucke euch jetzt an und ich sehe, das allererste, was ich sehe, ist, wie ihr angezogen seid. Und ihr seht, wie ich angezogen bin. Und da geht's schon los. Ich sage manchmal zu meiner Tochter, echt schade, dass sie so wenig Geld hat, weil die hat immer so zerrissene Hosen. Kennt ihr das? Die wären früher bei uns, hätte man daraus Putzlappen gemacht. Und heute zahlt man viel Geld dafür, damit man kaputte Hosen kaufen. Also gut, ich möchte mich jetzt hier nicht auslassen. Aber ihr merkt schon, wir schauen, trägt der Gucci oder Armani oder, jetzt oute ich mich wahrscheinlich, oder eben H&M oder, keine Ahnung, Sachen vom Aldi. Wie ist die Frisur? Ist die gepflegt? Geht der jede Woche zum Friseur? Wir haben kürzlich jemanden im Fernsehen gesehen, das war, glaube ich, ein Politiker oder irgendwas, wo ich mir dann denke, warum geht der eigentlich nicht mal zum Friseur? War, glaube ich, Boris Johnson oder so. Oder wir kommen mit Menschen zusammen und denken, vielleicht sollte man dem mal ein Deo schenken oder so. Körperpflege, wie sieht es aus? Sind die Nägel geschnitten? Gibt es Trauerränder unter den Nägeln? Oder ich weiß nicht, auf was du so achtest. Oder wie redet der? Wie verhält er sich? Und dann kommt natürlich, wie oft geht der in Gottesdienst? Arbeitet der irgendwo mit? Was macht der eigentlich? Wärmt der bloß seinen Stuhl? Oder ist der aktiv? Tut der irgendwas? wie ist das, wenn das Körbchen durch die Reihen geht? Was jetzt nicht mehr passiert, wirft er da einen Schein rein oder klimpert es da? So, wir sehen, was vor Augen ist. Und dann vergleichen wir uns gern mal. Naja, also ich gehe ja öfters in Gottesdienst als Bruder X, Schwester Y oder als die Nachbarin. Ich weiß ja nicht, wie oft deine Nachbarin in Gottesdienst geht. Wir vergleichen uns gerne. Und da kommen wir dann, je nachdem, wenn du nimmst, kommen wir manchmal auch ganz gut weg. Denn wir sind immer besser als irgendjemand. Und wenn du jetzt öffentlich dich bewerten müsstest mit einer Schulnote, wie gut dein geistliches Leben ist, ich glaube, wir würden hier keinen einzigen Einser bekommen. Die ganz Mutigen würden sich vermutlich einen Zweier geben. Ich denke, wir hätten viele, viele Dreier. Befriedigend. Ja, geht so. Vielleicht 2 bis 3, je nachdem. Manche würden sich vielleicht auch eine 4+ geben. Vermutlich würde niemand sagen, eine glatte 5. Es wird sich so in der Mitte abspielen. Aber so in der Stille, für uns daheim, da glaube ich, wären schon mehr Zweier dabei. Vielleicht die eine oder andere 1, weiß ich nicht. Und für uns ist natürlich auch klar, wer in den Himmel kommt. Also in den Himmel kommt natürlich der Pharisäer, doch nicht der Zolleinnehmer. Also der Zuhälter kommt doch nicht in den Himmel. Gut. Ich weiß nicht, wie du es jetzt beim Pastor siehst, aber das sind typischerweise dann vielleicht schon Leute, wo man sagt, na gut, ist vielleicht nicht alles so Gold, was glänzt, aber in den Himmel wird der schon kommen. Also wenn der nicht in den Himmel kommt, wer dann? Der Pharisäer, das war ein Theologe, das war ein angesehener Mann und Jesus sagt, als sie weggehen, sagt er, der eine, der geht gerechtfertigt weg und der andere nicht. Das heißt, Jesus sagt, in Wirklichkeit ist es in dem Fall genau andersrum. Der Pharisäer, für den für uns klar ist, der kommt in den Himmel, bei dem ist alles in Ordnung, der bekommt eine gute Note von Gott, der geht nicht gerechtfertigt aus dem Tempel weg, aus dem Gottesdienst. Und wenn wir uns jetzt hier umschauen, dann ist natürlich klar, wir sehen uns natürlich alle positiv und jeder, der hier sitzt, ist in Ordnung und niemand ist böse und so. Und natürlich, wenn wir hier rausgehen, dann gehen wir alle davon aus, dass wenn Jesus am Ende dieses Gottesdienstes oder womöglich während dieses Gottesdienstes wiederkommt, dass wir auf jeden Fall alle dabei sind. Wir sind alle im Himmel. Ihr kennt dieses Lied, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Oder? Und Jesus heißt genau andersrum, der Pharisäer ist nicht gerecht, aber der Zolleinnehmer, der Zuhälter, der geht gerechtfertigt nach Hause. Und was hat die beiden unterschieden? Eigentlich hat sie unterschieden ihre Selbstwahrnehmung. Der eine hielt sich selbst für gerecht, der eine hat gedacht, ich mache so viel Gutes, das muss auf jeden Fall reichen. Und jetzt, es sind ja ein paar Lehrer unter uns, wie viel braucht man denn, um versetzt zu werden, um einen Abschluss zu schaffen? 4,0, oder? 4,0. Deswegen gibt es ja auch unter den jungen Leuten den Spruch, 4 gewinnt. Kennt ihr das? 4 gewinnt. Ich muss nicht gut sein, es reicht, wenn ich eine 4 habe. Und dann bin ich durch. So, was denkt ihr, was ist der Schnitt bei Gott? Welchen Schnitt muss ich denn haben? Wie gut muss ich denn sein, um in den Himmel zu kommen? Und viele von uns, die gehen her und sagen, naja, also ich bin kein Mörder, ich bin kein Ehebrecher. Müsst reichen, oder? Viele Leute, mit denen ihr euch unterhaltet, die denken vielleicht auch so. Nun hast du vielleicht auch schon genug gehört in Predigten oder in der Bibel gelesen, dass du weißt, der Schnitt bei Gott ist dummerweise 1,0. Ja, eine verhauene, unangesagte Arbeit, dumm gelaufen. Keine 1,0 mehr. Du wirst es nicht schaffen in den Himmel. Aber ich möchte es nicht vorwegnehmen, ich komme da nachher nochmal drauf. Also wir vergleichen uns eben gerne und kommen dabei vielleicht auch ganz gut weg. Und wenn wir uns dann anschauen, dann stellen wir fest, okay, also ich möchte jetzt so auch diese Punkte ein bisschen abarbeiten, die Jesus hier sagt. Jesus redet vom Betrügen. Also wir betrügen ja niemanden, oder? Niemand von uns betrügt doch, oder? Also gut, bei der Steuererklärung, da muss man manche Dinge schon ein bisschen anders ausfüllen, dass eine gerechte Steuer rauskommt. Ja, betrügen wir vielleicht doch jemand? Oder ja, machen wir doch, man redet so von Grenzgängern, so, wir versuchen die Grenzen so ein bisschen auszuloten und so. Ich gehe regelmäßig in Gottesdienst, jedenfalls mehr als andere. Also das kommt bei dem, was Jesus sagt, da auch vor. Ich bin meinem Mann nicht untreu, nehme jetzt mal die Frauen ausnahmsweise, normalerweise hätte ich jetzt wahrscheinlich das umgekehrt gesagt, aber ich bin meinem Mann nicht untreu, also vielleicht den Gedanken manchmal, aber das zählt ja nicht. Ja. Und ich spende 10%, sagt er hier, weiß ich nicht, ob du das tust, vielleicht auch nicht, aber man kann ja auch da sagen, man kann brutto oder netto oder vielleicht dann noch dieses eine oder das andere, die Miete vielleicht oder den Kredit abziehen, wie auch immer. Aber ich gebe jedenfalls bestimmt mehr als der und der und der. Und da kommen wir vielleicht auch ganz gut weg. Und jetzt habe ich versucht, das Ganze auch so ein bisschen auch so ins Witzige zu ziehen, aber letztendlich sind all die Punkte, die ich genannt habe, eigentlich gute Dinge. Wir betrügen niemanden. Ja, natürlich, das würde ich auch erwarten. Ich gehe regelmäßig in Gottesdienst, ich bete, ich lese Bibel. Ja, natürlich, das ist für mein geistliches Leben unbedingt wichtig. Natürlich betrügen wir unseren Ehepartner hoffentlich nicht. Natürlich gehört es dazu zum Christsein. Wir geben regelmäßig in die Gemeinde, von der wir unsere geistliche Nahrung bekommen. Ob du nun das mit den 10% so siehst oder nicht, das ist, finde ich, noch nicht mal so entscheidend. Aber natürlich tun wir das. Und natürlich sind das alles gute und richtige Dinge. Aber wisst ihr was? Es geht nicht darum, dass wir die Checkliste abhaken. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ja, ich bin gar nicht so schlecht. 2,0, 2,5, irgendwie so. Ich schaffe das irgendwie. Und für uns selbst schneiden wir vielleicht auch noch gut ab. Und vielleicht schneiden wir für anderen gut ab. Und ich glaube persönlich, dass es uns schon auch wichtig ist, wie andere uns sehen. Wir achten schon darauf, was andere über uns sagen, wie andere über uns denken. Und ich weiß nicht, wie du so bist, aber ich stelle fest, dass manche Leute oder die meisten Leute doch ihr Verhalten anpassen, ob sie beobachtet werden oder nicht. Ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du an der Ampel stehst. Und da ist rot. Und da sind ganz viele Leute. Ob du dann drüber gehst und sagst, das ist mir egal. Aber spätestens, wenn da ein Polizeiauto steht, oder seid ihr schon mal auf der Straße gefahren, habt ihr euch überlegt, warum fahren die Leute alle so langsam? Und dann stellst du fest, vorne in der Schlange, da fährt so ein blau-weiß gestreiftes Auto. Und die Leute fahren normalerweise ganz sicher anders. Aber wenn jemand zuguckt, dann verhalten wir uns plötzlich anders. Und du merkst, manches von dem, wie wir uns verhalten, das kommt eigentlich gar nicht aus dem Herzen, sondern das tun wir eigentlich, damit es gut aussieht. Aber das Problem ist, Gott ist nicht daran interessiert, dass es gut aussieht. Gott ist interessiert, wie es in deinem Herzen aussieht. All die Punkte, die ich angesprochen habe, die sind gut und erstrebenswert. All das, was der Pharisäer sagt, ist super. Und wenn der Pharisäer das zu mir sagen würde und sagen würde, Wolfgang, ich mache das so und so und so, dann würde ich sagen, prima. Und Gott sagt, aber ich bin nicht zufrieden. Denn Gott beurteilt was anderes. Gott beurteilt die Motive. Gott ist nicht so sehr wichtig, was du tust, sondern Gott ist sehr viel wichtiger, warum du es tust. Mit welcher inneren Einstellung du das tust. Gott betrachtet nicht so sehr das Sichtbare, er betrachtet das Unsichtbare. Das, was niemand sieht. Jesus sagt mal, der Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dir es vergelten. Das, was jeder sieht, das, was du für alles sichtbar tust, Jesus sagt mal, in einem gewissen Zusammenhang sagt er, sie haben ihren Lohn dahin. Aber das, was im Verborgenen geschieht, was niemand sieht, das, was das Verborgen ist, das, was wirklich zählt, das zählt bei Gott sehr viel mehr. Und Gott sieht auch Umstände. Denkt an die Witwe, die da ihre zwei Schärflein, übersetzt Luther, ihre zwei Cent sozusagen in den Opferkorb einlegt. Und wir sehen, boah, die hat aber wenig gegeben. Und Gott sieht, die hat alles gegeben, was sie hatte. Da ist vielleicht jemand in unserer Gemeinde, der arbeitet 10, 15 Stunden pro Woche irgendwie mit und ist voll dabei und setzt sich voll ein. Und da gibt es jemand anderes, der tut vielleicht ganz, ganz wenig. Und Gott sagt am Ende, der, der viel gemacht hat, der hätte eigentlich noch viel mehr machen können oder hat es vielleicht mit einer falschen Haltung getan oder so. Aber derjenige, der vielleicht so wenig getan hat, der hat sich die Zeit wirklich aus den Rippen geschnitten, der hat wirklich sein Herzblut gegeben. Versteht ihr, wir sehen immer nur das, was vor Augen ist. Wir sehen das Sichtbare und Gott sieht manches vielleicht ganz anders. Umgekehrt gilt es natürlich genauso. Du denkst vielleicht, das ist alles in Ordnung und Gott sagt, boah, da geht viel mehr. Letzte Woche hat Martin eine Geschichte erzählt über diese Ehebrecherin, Johannes 8, Vers 3 bis Vers 11. Für diejenigen, die die Predigt vielleicht nicht gehört haben, erzähle ich die nochmal ganz kurz. Eine Frau wird beim Ehebruch erwischt. Man fragt sich natürlich, warum ist der Mann nicht erwischt worden, aber das ist wieder ein anderes Thema. Und zu Zeiten Jesu stand da drauf die Todesstrafe. So, man bringt sie zu Jesus und sagt, Jesus, was sollen wir jetzt machen? Und es wird auch gesagt, so erklärt uns das Johannes, sie haben das nicht gemacht, weil sie nicht wussten, was man tun sollte, sondern sie wollten ihm eine Falle stellen. Wenn er sie jetzt quasi hätte gehen lassen, hätte er sich gegen das Gesetz gestellt. Wenn er sie hätte steinigen lassen, dann hätte er sich unbeliebt gemacht. So, es war so eine Situation, aus der es eigentlich keine gute Lösung gibt. Außer wenn man Jesus ist. So, Jesus, er hebt diese Regel nicht auf. Jesus sagt auch nicht, ja, ist alles nicht so wild, Hauptsache die haben sich lieb oder was weiß ich was, oder die Ehe war sowieso zerrüttet oder sonst irgendwie, sondern Jesus wendet den Blick derjenigen, die dabei sind und letztlich auch unseren Blick von der Frau weg. Er sagt, die Frau ist nicht das Interessante hier, ihr seid das Interessante, euer Herz. Und er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und seltsamerweise fangen plötzlich die Leute an, sich sehr, sehr realistisch zu sehen. Und niemand möchte letztendlich vor Gott nachher so dastehen, als ob ich mich hier überschätzt. Und alle legen die Steine ab und gehen weg. Und am Ende ist Jesus mit dieser Frau alleine. Weil jeder Einzelne gewusst hat, ich bin nicht ohne Sünde. Und das ist das, was Jesus in diesem Gleichnis versucht, uns klarzumachen. Jeder von uns hat sozusagen Dreck am Stecken. Jeder von uns ist nicht in der Position, diesen ersten Stein zu werfen. Jesus erklärt die Frau auch nicht für schuldlos. Er sagt nicht, war alles in Ordnung. Er sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. So, was Jesus tut, ist nicht das Gesetz aufzuheben und er lässt uns auch nicht einfach so springen. Er sagt nicht, wir lassen mal 5 Grad sein, sondern er fängt was ganz, ganz Neues an. Der neue Bund. Jesus sagt nicht, du bist schuldlos, sondern er sagt, ich habe eine Lösung für deine Schuld. Und das sagt er zu jedem von uns. Jesus schenkt dieser Frau Gnade. Gnade ist, wenn wir was bekommen, was wir nicht verdient haben. Gnade ist, wenn wir nicht bestraft werden, obwohl wir es verdient hätten. Und das ist das, was Gott uns anbietet. Und deswegen, wenn wir diese Geschichte uns anschauen, dann sind für uns eigentlich 2 Dinge wichtig. Erstens ist, ich bin nicht schuldlos. Ich bin nicht schuldlos. Und wenn ich mit der Schuld anderer konfrontiert werde, dann ist wichtig, wie ich damit umgehe. Wenn ich feststelle, ich bin nicht schuldlos, dann heißt es, ich werde barmherzig, weil ich weiß, ich bin letztendlich nicht besser. Nun teilen wir die Sünden dann auch noch in schlimmere und weniger schlimme ein. Das ist ein Punkt, über den man gerne diskutieren kann. Aber letztendlich sagt Jesus eigentlich, wenn du selber Sünde in deinem Leben hast, dann wirf keinen Stein. Wir müssen nicht alles für richtig halten. Ich möchte heute auch nicht auf den Punkt eingehen, ob wir andere beurteilen dürfen, ob wir sie bewerten dürfen. Aber wir dürfen sie auf jeden Fall nicht verurteilen. Das ist das, was Jesus in beiden Geschichten eigentlich tut. Und die Haltung, die wir haben sollten, wenn wir jemanden treffen, der offensichtlich was Falsches tut, ist nicht, ihn zu verurteilen oder sie zu verurteilen, sondern ihnen zu helfen, Vergebung zu finden. Und jetzt komme ich nochmal auf diesen Punkt zu sprechen, dass wir Menschen vielleicht täuschen können, dass wir Menschen was vorspielen können, dass wir Menschen blenden können, aber wir können es nicht bei Gott machen. Römer 3, Vers 23, da sagt Paulus, denn alle Menschen haben gesündigt. Gibt es hier jemanden, der zu allen Menschen zählt? Jemand da? Okay. Manche sind keine Menschen, aber ist okay. Also alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Jeder einzelne Mensch hat die Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist unsere vernichtende Situation. Jeder von uns ist schuldig und kann vor Gott nicht bestehen. Und jetzt kommt Jesus und zeigt uns die Messlatte. Ich habe vorher schon gesagt, es ist 1,0. Jesus formuliert es noch schlimmer, finde ich. Matthäus 5, Vers 20. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. So, die Pharisäer, die machen schon alles richtig. Die verzehnten nicht nur die Früchte und das Getreide, die verzehnten auch noch das Gewürz, was in ihrem Garten wächst und so. Also wenn wir es jetzt auf heute anwenden würden, die geben nicht nur den Bruttozehnten, sondern die sind ganz genau, wenn sie vom Finanzamt eine Rückerstattung bekommen haben, die schon verzehntet ist, dann verzehnten sie die nochmal und dann geben sie zusätzlich noch Opfer und was weiß ich, was die alles machen. Die machen einfach alles richtig. Und Jesus sagt, und wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, dann kommt ihr gar nicht in den Himmel. Und da stehe ich jetzt davor und sage, Jesus, geht's noch? Wie soll ich das denn machen? Ich kann doch nicht noch besser sein als die, die sowieso schon in der Oberliga spielen. Wenn unsere Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, dann ist der Himmel für uns nicht erreichbar. Und jetzt wird eigentlich klar, hoffentlich für all diejenigen, die schon ein bisschen was verstanden haben vom christlichen Glauben, dass es eben gar nicht um unsere eigene Anstrengung geht. Unsere Gerechtigkeit ist nicht deswegen besser, weil wir noch gerechter sind, weil wir es noch genauer nehmen, weil wir die Gebote noch genauer einhalten, sondern unsere Gerechtigkeit ist besser, weil sie nicht von uns kommt, sondern von Gott. Deswegen geht es ja um Selbstgerechtigkeit. Das Problem des Pharisäers war, er dachte, er schafft es aus eigener Kraft. Er dachte, er muss nur genügend leisten und dann kriegt er es hin. Aber niemand wird durch seine eigene Anstrengung, durch seine eigene Heiligkeit vor Gott gerecht. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und empfangt sie allein durch den Glauben, also durch das Vertrauen auf Gott. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Nichts. Das ist nicht viel, oder? Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. So, wir haben nichts, was wir Gott bringen könnten. Ich habe euch vielleicht schon mal diese Geschichte erzählt, wo ich an einem Punkt war, wo ich in einer bestimmten Sache einfach für mich selber die Hoffnung aufgegeben habe und ich bin zu Gott gegangen und habe gesagt, Gott, ich muss dich um Vergebung bitten für diese Sache und es tut mir leid, ich kann dir nicht versprechen, dass es besser wird. Ich weiß nicht, ob du mir noch vergeben kannst. Und ich weiß nicht, ob dir das jetzt auffällt, wenn du es zum ersten Mal hörst, welche Haltung dahinter steckt. Aber mir ist an dem Punkt aufgefallen, könntest du sagen, Gott hat zu mir geredet, wahrscheinlich war er das auch durch seinen Heiligen Geist. Und Gott hat gesagt, Wolfgang, du machst einen Kuhhandel mit mir. Du tauschst Vergebung gegen guten Willen ein. Du tauschst Vergebung gegen Hoffnung auf Besserung oder sowas. Aber Gnade ist Gnade. Ich bekomme die Vergebung nicht deswegen, weil ich Gott Besserung versprechen kann. Ich bekomme sie als Geschenk. Und es ist wichtig, dass wir es verstehen. Unsere Gerechtigkeit ist deswegen besser, weil sie von Gott kommt, ohne unser eigenes Zutun. Und sie hängt auch nicht daran, was wir falsch machen. Du kannst die Gnade Gottes nicht verlieren, indem du Dinge falsch machst. Du kannst sie nur verlieren, indem du eine falsche Haltung hast. Jeder von uns ist wie diese Ehebrecherin angewiesen auf Gottes Gnade. Wir haben die Strafe verdient, da ist nichts dran zu ändern. Und egal wie viele gute Taten du tust, du wirst, was du falsch gemacht hast, nicht ausgleichen können. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns richtig sehen, dass wir die Wahrheit über uns erkennen. Wir sind wie die Ehebrecherin, wir sind wie dieser Steuereintreiber, wir sind nicht würdig vor Gott. Und das ist der für mich immer der schönste Teil in der katholischen Messe, wo es heißt, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Und das ist eine wichtige Haltung, die wir haben, dass ich sage, ich bin von mir aus nicht würdig, ich bin nicht gut genug. Und egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich werde es nicht schaffen. ich bin nicht gerecht. Und deswegen habe ich auch keinen Grund, auf irgendjemand herabzusehen. Niemand, egal ob die nun weniger geistlich sind wie ich, ob die moralisch vollkommen verwerflich leben, ob das jemand ist, der gerade frisch die Ehe gebrochen hat oder jemand, der, Steuer hinterzogen hat und jetzt ist rausgekommen oder sonst irgendwas, jemand, der vielleicht jemand umgebracht hat. Ich kann nicht auf den heruntersehen, denn ich bin genauso ein Sünder wie derjenige. Und das ist so tief in uns verankert, vor allem wenn du eine entsprechende religiöse Erziehung genossen hast. Ich habe so einen Eindruck, vor allem bei den Muslimen ist das, glaube ich, ganz, ganz stark verbreitet und auch bei den Katholiken stelle ich das ganz viel fest. Und je nachdem, aus welcher Richtung du kommst, gibt es auch bei den Protestanten solche Ansätze, wo wir sagen, wir müssen irgendwie wir müssen heiliger werden, wir müssen das irgendwie ausgleichen, wir müssen irgendwie gute Taten tun, damit die Waage irgendwie ins Gleichgewicht kommt. Und ich sage dir heute Morgen, vergiss es, du wirst es nicht schaffen. Egal, was du in die eine Waagschale reinlegst, du wirst das andere nicht aufwiegen können. Wir sind aus Gnade gerettet und aus nichts anderem. Und ich hoffe, dass das heute Morgen so in unsere Herzen gefallen ist und dass wir diese Selbstgerechtigkeit abgeben, ablegen, dass wir wissen, wir sind nicht gerecht und dass wir auch entsprechend handeln. Wir können mit den Sündern gut umgehen, weil wir wissen, wir sind selber Sünder, denen vergeben ist. Wir sind nicht besser. Wir sind bloß besser dran. Uns ist vergeben, nicht weil wir so gut sind, sondern weil Gott uns Gnade schenkt. So, ich hoffe, dass ein bisschen was von dem, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat, bei dir angekommen ist und dass es ankommt. Ich würde gerne noch beten und wenn du magst, darfst du mitbeten und einfach Gott das ausdrücken, was in deinem Herzen ist. Vater, ich danke dir, dass wir dir begegnen dürfen und ich danke dir, Herr, dass Jesus, als er hier auf dieser Welt war, uns so deutlich gezeigt hat, wie es mit unserer Schuld aussieht. Herr, niemand von uns ist schuldlos. Jeder von uns braucht deine Gnade. Und ich danke dir, Herr, dass du uns diese Gnade anbietest in Jesus. Danke, Herr, dass du dieses Opfer für uns gebracht hast am Kreuz. Herr, und ich möchte dieses Opfer heute Morgen ganz bewusst, ganz neu annehmen. Ich möchte dir bekennen, Herr, ich bin ein Sünder. Ich brauche deine Vergebung. Und ich möchte dir bekennen, Herr, dass ich Dinge falsch gemacht habe und ich möchte deine Vergebung dafür annehmen. Und ich möchte, dass du der Herr bist in meinem Leben. Ich möchte, dass du regierst und dass du der Chef bist in der Zukunft. Und ich danke dir, Herr, dass deine Liebe zu mir nicht abhängig davon ist, wie gut ich deine Gebote erfülle, sondern dass deine Liebe bedingungslos und unabänderlich ist. Und weil du mich so sehr liebst, deswegen möchte ich dich lieben und deswegen möchte ich die Dinge so machen, wie sie dir gefallen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass jeder, der hier sitzt oder das vielleicht auch übers Internet sieht, dass jeder von uns versteht, dass wir dir nichts zu bringen haben und dass wir dieses Geschenk einfach annehmen können. Und dafür, Herr, möchte ich dir danken, dir sei alle Ehre. Amen.